Bevor wir anfangen, ich finde es super, wenn du dich mal kurz zu deinem Nachbar links und rechts drehst und einfach sagst, seine Liebe, also Gottes Liebe, kommt in dir zum Ziel. Dann darfst du dir mal die Hand auflegen und sagen, komm Heiliger Geist, tu du dein Werk. So, und jetzt muss ich mein Laptop, Tablet auf, was muss ich machen? In das Weiße.
Technik. Und dann kommt die nächste.
Ah. Aha. Seht ihr das? Ja. Erntezeit steht hier drüber. Jetzt haben die ganzen, die auf dem Land wohnen, einen Vorteil. Was sind das für Geräte? Rasenmäher, ja, ja, ein bisschen größer. Also genauer gesagt, okay, es ist ein Mähdrescher und ein Traktor, aber was für einer? Yes, 100 Punkte an die Lydia, beides John Deere. Meine Kinder sind so, also meine Jungs sind so Landmaschinen-Siku, also hier, wie sagt man, diese Siku ist eine Auto, also so eine Spielzeug-Autofirma und wir haben die ganzen Maschinen zu Hause und heute Morgen, 2 Sekunden hat es gedauert, ich habe meine Jungs gefragt, ist das Fendt, Glas oder was ist das? Nein, John Deere, also seid ihr aufgeklärt. Genau. Ja, wir hatten letzten Sonntag, da hatte ich das bei Erntedank und ich hatte da schon kurz was während der Lobpreiszeit geteilt. Und zwar hatten wir als Leitungsteam zusammen gebetet und hatten, machen wir regelmäßig und empfangen einfach, was Gott auch so für die nächste Zeit sagt oder was er einfach auch uns richtungsweisend sagt. Und da kam ein Satz, den habe ich letzte Woche schon mal gesagt, dass wir danken sollen für die Ernte und zwar nicht nur für die Vergangene, sondern dass wir Danke sagen sollen für die Ernte, die kommt. Und damit meint er wirklich auch Menschen, die heimkommen zu Jesus, die versöhnt werden und den Vater kennenlernen und Söhne und Töchter Gottes werden und wiederhergestellt werden. Dafür sollen wir danken. Also konkret hat Jesus gesagt, sagt mir Danke für die Ernte, die kommen wird. Und die Ernte ist groß, baut die Scheune groß und macht die Tore groß. Das ist, was er gesagt hatte. Dank mir für die Ernte, die kommen wird. Und mich hat die ganze Zeit ein Bibelvers beschäftigt dazu. Wir lesen den einfach mal gemeinsam. Also am Anfang ist noch ein bisschen was erzählt, was Jesus davor tut. Und dann kommt die Bibelstelle, die mich beschäftigt. Aber wir lesen den ganzen Text. So. Ich kann das nur mit dem Laptop, nicht mit dem Tablet. Wo muss ich denn hindrücken? In das Bild rein. Aha, also es ist Matthäus 9, 18 bis 37. Jesus heilt eine kranke Frau und erweckt ein Mädchen vom Tod. Während Jesus ihnen das erklärte, kam einer der Gemeindevorsteher zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, meine Tochter ist gerade gestorben, aber komm und leg ihr deine Hand auf, dann wird sie wieder leben. Jesus stand auf und folgte ihm. Auch seine Jünger gingen mit. Unterwegs trat eine Frau von hinten an Jesus heran und berührte eine Quaste seines Gewandes. Sie litt seit 12 Jahren an Blutungen und sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Jesus drehte sich um, sah die Frau und sagte, nur Mut, meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Im selben Augenblick war die Frau geheilt. Jesus kam in das Trauerhaus. Als er die Flötenspieler für das Begräbnis und all die aufgeregten Menschen sah, also er ist dann eben zu der Tochter, die gestorben war, hin, für den das nicht ganz klar ist, sagte er, hinaus mit euch, das Mädchen ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er ließ die Leute hinauswerfen, ging in den Raum, in dem das Mädchen lag, und nahm es bei der Hand, da stand es auf. Die Nachricht davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Als Jesus von dort wegging, liefen 2 Blinde hinter ihm her und riefen, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Als er ins Haus ging, folgten sie ihm und er fragte sie, traut ihr mir zu, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Da berührte Jesus ihre Augen und sagte: Was ihr in eurem Vertrauen von mir erwartet, soll geschehen. Da konnten sie sehen. Jesus befahl ihnen streng: Seht zu, dass es niemand erfährt. Sie aber gingen hinaus und erzählten von Jesus in der ganzen Gegend. Als die beiden gegangen waren, wurde ein Mann zu Jesus gebracht. Der war stumm, weil ihn ein böser Geist in seiner Gewalt hatte. Kaum war der böse Geist ausgetrieben, fing der Stumme an zu reden. Und alle riefen erstaunt: So etwas hat es in Israel noch nie gegeben. Okay, aber die Pharisäer erklärten, er kann nur deshalb die bösen Geister austreiben, weil er der oberste aller bösen Geister ihm die Macht dazu gibt. So, jetzt kommt das. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer. Er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Also Jesus hat ganz viele Wunder getan. Er ist durch die Gegend gezogen, er hat ein Mädchen von den Toten auferweckt, er hat zwei Blinde geheilt, er hat jemand Stummes wieder zum Reden gebracht, er hat viele Dinge getan. Und dann kommt dieses Vers 35, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen und verkündete die gute Nachricht, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet und sein Werk vollendet. Er heilte alle Krankheiten und Leiden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern: Hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Vers 37, die sagt, dass es eine große Ernte gibt, eine reiche Ernte. In anderen Übersetzungen heißt es auch, die Ernte ist reif. Und ich glaube, dass Gott uns echt auffordert, umzudenken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft, wenn man so auf seine Erfahrungen schaut oder so, oder wenn man sich so unterhält, hat man manchmal so das Gefühl, naja, es ist schon manchmal nicht so einfach und die Leute wollen das nicht so oder irgendwie. Also man hat manchmal so ein, es wird oft solche Sachen weitererzählt. Und ich glaube, dass der Geist Gottes uns wirklich auffordert, umzudenken, zu sagen, die Ernte ist reif. Die Ernte ist groß. Hier wartet eine reiche Ernte. Und wenn wir das auch hier sehen, also bei Jesus war das ja auch so, die Leute sind ihm sogar nachgelaufen. Egal, wo er hingekommen ist. Die Leute sind reif, die Leute wollen das. Auch wie es hier heißt, die Menschen sind erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also wenn ich in mein Umfeld schaue, kann ich das sehen. Dass echt viele sind, die sind wie Schafe ohne Hirte. Die müssen selber stark sein, die versuchen selber stark zu sein. Und eigentlich gehen sie am Ende daran eigentlich kaputt, erschöpft, hilflos. Ich treffe auch viele Menschen, die nach dem Sinn fragen. Ich sehe, dass viele Menschen sich nach übernatürlichem Eingreifen suchen. Warum sonst rennt man zu den ganzen esoterischen Angeboten? Warum sonst? Die Leute haben Hunger danach. Nicht jeder gesteht es vielleicht so offen ein und posaunt das gleich rum, aber in ihrem Herzen ist es da. Und ich glaube, wir dürfen echt sehen, dass wir genau das haben, was sie brauchen. Du hast das, was sie brauchen. Du kennst den, der alles verändern kann. Du hast den Zugang zu dem, der in ihrem Leben genau das stillen kann. Das Einzige, was es stillen kann. Ich glaube, er will echt unseren Blick verändern, dass die Ernte da ist. Dass die Menschen reif sind. Und ich glaube, das hat auch was dann in der Praxis zu tun. Weil zur Ernte kommst du auch nicht mit der Sämaschine oder mit dem Pflug. Also ist mir noch nie begegnet hier auf den großen Feldern, wenn Erntezeit ist, hier vor, weiß ich nicht, 2 Monaten, 6 Wochen. Wenn, ja, Mais war dort oben. Du musst es ja wissen, du wohnst an diesem Feld, was ich meine. Da habe ich noch nie gesehen, dass zum Maisfeld dann der Pflug kommt. Wäre ja völlig Quatsch. Da kommt natürlich der Mähdrescher. Und klar heißt es nicht, wenn Erntezeit ist, dass nicht gleichzeitig gesät werden kann. Ja? Also es ist, wir säen trotzdem teilweise gleichzeitig. Aber ich glaube, es ist ein Umdenken, wenn Erntezeit ist, darf ich anders handeln? Also ich weiß nicht, es gibt Momente, wo irgendjemand, der mich halt ein bisschen kennt, manchmal auch gar nicht so nah kennt, aber irgendwie Nachbarn oder vielleicht Arbeitskollegen oder verschiedene. Es gibt Momente, wo Leute was wahrnehmen und irgendwie sagen, Mensch, du hast immer, was weiß ich, Freude oder ist egal was. Und man kann das oft bei so einem Persönlichen, man kann das oft dann so stehen lassen oder man kann weitergehen. Und ich glaube, wenn jemand schon kommt und sowas sagt, und sagt, Mensch, du bist immer so fröhlich oder du bist heute so fröhlich oder was weiß ich. Man kann die Sache nutzen und weitergehen und irgendwie einfach kurz sagen, hey, das ist Jesus, willst du es auch haben? Also sinngemäß, ne? Ich glaube, wir darf dort weitergehen. Oder ich glaube, also mir geht es so, das habe ich mir angewöhnt, dass wenn mir jemand erzählt von irgendeiner Not in seinem Leben, irgendwas, was mit der Familie schwierig ist, oder von irgendeiner, dass er gerade krank ist, anstelle gute Besserung zu sagen oder alles Gute, so eine Floskel, zu sagen, hey, darf ich einfach noch kurz für dich beten oder dich segnen. Und nicht alle werden gesund in dem Moment, vielleicht später, das habe ich auch schon erlebt. Ich war frustriert, die waren gesund, ich habe es erst eine Woche später erfahren. So, aber ja, ich habe mit Gott gekämpft und gesagt, es ist voll unfair und dabei war die geheilt. Ich wusste nur nicht, was erst zu Hause passiert ist. So, aber selbst wenn die nicht in dem Moment geheilt werden, was ich immer erlebe, ist, dass die Leute eine Berührung mit Jesus haben, mit seiner Liebe. Und ich glaube, dass darum geht es auch, Leute ein Stück weiterzuführen, zu merken, wenn ich merke, die Person ist gerade berührt, darf ich echt auch weitergehen und fragen, hey, willst du einfach Jesus kennenlernen? Ja. Ich glaube wirklich, du hast nichts zu verlieren. Du hast nichts zu verlieren. Also ich kenne das von mir selber, dass man manchmal so einen falschen Anstand hat. Ich meine nicht davon, ich rede nicht davon, Leute zu überreden und irgendwas. Also ich meine, das ist für mich völlig klar. Aber ich glaube, dass wir manchmal falsch zurückhalten. Und immer noch im Modus von Aussehen sind. Und ja, wir werden weiter aussehen, es läuft parallel. Aber hey, es ist gleichzeitig, es ist Erntezeit. Wir dürfen mutig sein. Eigentlich, nicht eigentlich, das hat mein Lehrer mal gesagt, das kann man echt gleich rausstreichen, eigentlich. Es ist so. die Leute warten darauf. Du hast das, was die Leute in ihrem tiefsten Herzen sich wünschen. Genau. Du hast nichts zu verlieren. Also klar, logisch, es geht nicht um Überreden. Ich denke, das habt ihr verstanden. Ein Nein ist auch total okay und alles. Aber es ist wirklich der Schwerpunkt, es ist Erntezeit. Vers 36. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, es jammerte Jesus, als er die vielen Menschen sah. Oder, ja genau, hier heißt es Mitleid. Es jammerte ihn, er war ergriffen von dem. Ich glaube, dass Jesus echt die Verlorenheit von den Menschen sieht. Steht ja, sie waren hilflos und erschöpft. Er ist davon bewegt. Und ich glaube, dass er nicht nur Mitleid hatte, sondern Barmherzigkeit. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Mitleid, ach du armer schwarzer Kater. Mitleid ist irgendwie, ja, du tust mir so leid. Es tut mir so leid. Davon kann der andere sich noch nichts kaufen. Ich meine, es ist schon mal schön, dass einen jemand versteht und so. Ja, es ist auch schon mal gut. Aber Barmherzigkeit ist, dass es mir nicht nur, das ist schade für den, es tut mir leid, sondern es bewegt mich zu einer Handlung. Das ist Barmherzigkeit. Und das ist, was Jesus hier ja auch tut, die ganze Zeit. Der heilt die Leute, der befreit die, treibt die Dämonen aus, er erzählt ihnen, wie heißt es, er erzählt ihnen, dass das Reich, die gute Nachricht und das Reich Gottes, und dass jetzt seine Herrschaft aufgerichtet wird. Er erzählt davon, er bietet ihnen das an und er wird praktisch. Es ist nicht nur im stillen Kämmerlein und ach, da tut mir so leid und ach, und ich erzähle das weiter, hast du schon gehört, das ist so schlimm und es tut mir so leid und wir müssten doch und dann jemand, der Lehmann, der Samuel kam immer nach Hause vom Kindergarten, hat einen Sprachfehler und hat immer gesagt, der Lehmann, er hat immer vom Lehmann erzählt, der Lehmann muss mal irgendwas machen und da wollte damit sagen, jemand, ja, man ist oft so, ja, jemand, es ist nicht jemand. Barmherzigkeit ist, ich tue was. Also Jesus war ergriffen vom Mitleid, aber am Ende hat er eigentlich Barmherzigkeit gelebt, weil die Liebe nach was aussieht. Das ist von Heidi Baker, Love looks like something. Liebe sieht nach was aus. Die hat ein Gesicht, die wird praktisch, die tut was. Und ich habe ein Video jetzt die letzten Tage gesehen, das ist die Geschichte von Heidi Baker, und da erzählt einer, hat sie irgendwo in Bethel getroffen und da hatte die Heidi für ihn gebetet. Und wie alt wird der Mann sein? Ich schätze, er ist Mitte 30. Ich schätze auch, er ist Single, weil man hat keine Frau auf dem Video gesehen. Wenn man das Video sieht, ist das eigentlich logisch, weil bei den anderen hat man immer die Frau dazu gesehen. Deswegen, es ist wichtig, dass ich das sage, das musst du nur sehen. Die Heidi hatte für ihn gebetet und er hatte in dem Moment, hat Gott zu ihm gesprochen, okay, er hat irgendwie empfunden, irgendwie sind plötzlich Kindern zu dienen ihm wichtig geworden. Das ist irgendwie in sein Herz gekommen. Aber nichts weiter konkret, es war so allgemein. Und dann war es so, dass er einfach davon gehört hat, in einer Reportage von den Zuständen in Indien, da gibt es viele Sklaven eigentlich, Kindersklaven, die in diesen Steinbrüchen, in diesen Minen arbeiten. Und es dort Millionen, ich weiß nicht wie viele, ganz viele, die Zahlen bin ich immer schlecht, aber ganz viele, viele dort leben und so arbeiten. Und nicht nur so arbeiten, sondern die leben ja nicht bei ihrer Familie. Die werden dann dort gehalten als Sklaven und missbraucht und einfach ein Horrorleben. Und er hat das gesehen und wurde davon so ergriffen. Und er hat gesagt, er hatte kein klares Reden Gottes, hier lass alles, der ist ja Amerikaner, lass alles hinter dir, dein schönes Leben und geh nach Indien und kümmere dich um die Kinder. Da war kein konkretes, wie man sich das so manchmal ja immer so denkt, ich muss immer erst warten, bis ganz konkret mach das und das und das, sondern er war einfach ergriffen von diesem Missstand, dass das nicht sein kann. Das hat ihn so sein Herz zerbrochen, dass das da ist. Und dann hatte er $10,000 hatte er und dann hat er sein ganzes irgendwie genommen und ist dorthin geflogen und hat einfach gesagt, okay Gott, ich bin hier, ich sag ja, ich will was verändern. Eigentlich ist es ja witzlos, was soll er denn verändern? Mal ernsthaft, menschlich. Er ist einfach hingegangen und dann hat er jemanden kennengelernt, der ihn in diese Minen geführt hat, dann hat er dort ein Mädchen getroffen und die dort arbeitet, Anisha, 12 Jahre, und die hat ein bisschen davon erzählt, von ihrem Alltag. Und er hat ihr in die Augen geschaut und hat gesagt, ich werde dich rausholen. Und sie hat Danke gesagt. Und dann hat er mit diesen Menschen, ja, mit diesem Sklavenhändler eigentlich, ne, dort, ich glaube in der Mine haben 800 Kinder gearbeitet, geredet und gesagt, er will gerne das Mädchen freikaufen für $10,000. Hat er gesagt, nichts gibt, es geht nicht. Und er soll hier verschwinden und nie wieder von Jesus erzählen, er wird getötet und so weiter. Und es kam dann aber so, dass er irgendwie dann doch zugestimmt hat, diese Anisha freizukaufen für $10,000. Und dann kam die mit ihm mit und er ist erst, glaube ich, zwischendrin auch nochmal nach Amerika geflogen, ganz genau weiß ich es nicht. Jedenfalls kam er dann auch wieder und auf einmal war dieser Mensch, dieser Händler, komplett verändert. Und er hat erlaubt, dass er dort rein darf, dass er mit den Kindern reden darf. Dann haben die dort so eine Hütte oder ein Haus, sowas gebaut und haben die Kinderprogramm gemacht. Und er hat auch angefangen, diesen Sklavenhändler zu lieben eigentlich, einfach ihnen mit der gleichen Würde, der gleichen Liebe entgegenzutreten wie diesen Kindern. Nicht nur den Bedürftigen, sondern auch dem Verbrecher. Und es hat so, dieser Mensch wurde so von der Liebe Gottes berührt, dass er gesagt hat, okay, bau hier ein Haus, also ja, und du kannst also ich mach's kurz, mittlerweile ist es so, dass dort komplett die Leute frei sind, dass die also rausgekommen sind aus der Sklaverei, die ganzen Leute und in, die ganzen Kinder und in Waisenhäusern leben und Schulbildung bekommen und ein wiederhergestelltes Leben. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es nicht immer ein konkretes Reden braucht. Also ja, aber es ist wir warten immer, bis der große Prophet kommt oder bis irgendwer prophetisch was sagt, was du mit deinem Leben tun sollst. Und es ist eine Möglichkeit. Ja, die gibt's. Es gibt aber auch das, dass du einfach von was ergriffen bist. Und das ist nicht jeder vom gleichen. Klar findet jeder schlimm, dass irgendwo, was weiß ich, Krieg ist oder was jetzt passiert ist. Klar ist es irgendwie schlimm, aber ich rede nicht von, es ist irgendwie schlimm, sondern eben dieses, das kann nicht sein, dass das so ist. Das meine ich. Und es gibt manchmal Sachen, und die Frage will ich dir stellen, welchen Missstand oder welche Ungerechtigkeit, welches Antigöttliche macht dich ergriffen? Das kann sein, dass dich das ärgert und du sagst, das kann nicht sein. Kann auch sein, das macht dich ohne Ende traurig. Und ich will dich kurz damit lassen, welchen Missstand, welches Thema, vielleicht auch welche Personenkreis oder welche Personen macht dich ergriffen. Ich lasse kurz hier Zeit und ich bete ganz Gott, dass du jetzt auch echt sprichst. Vielleicht kam dir schon was, vielleicht ist es was, wo Gott in nächster Zeit zu dir sprechen wird. Das passiert manchmal plötzlich im Alltag. Der Mensch dort hat auch einfach nur eine Reportage gesehen und war völlig der Blitz eingeschlagen. Vielleicht ist es was auf Arbeit, wo du irgendwo reinkommst und der Blitz schlägt ein und du bist echt ergriffen davon. Und wenn du aber schon ein Thema hast, vielleicht ist es wirklich das, oder was wäre, wenn... dass der Bereich ist, wo Gott sagt, genau hier habe ich dich gesetzt, um die Ernte einzuholen. Genau hier habe ich dich gesetzt, um einfach meine Liebe weiterzugeben und meine Kraft reinzubringen. Und dass wir hier in den Osten gezogen sind, war genau das Gleiche. Wir hatten kein prophetisches Wort von niemandem. Hat auch Gott nicht gesagt, geh in Osten und gründe Gemeinde. Kam nicht. Sondern wir haben immer Missionseinsätze, also wir waren frisch verheiratet und wir haben Missionseinsätze in die Ukraine gemacht, sind immer in Görlitz über die Grenze. Und irgendwie haben wir dann irgendwie, als Westdeutscher, ich meine, hast du nie, 21 Jahre, hast du nicht so sehr viel, ehrlich, ich habe mich vorher nicht groß mit Ostdeutschland beschäftigt. Ich war vor der Wende, war Sachkunde, also hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber ich hatte nicht so sehr viel Ahnung von hier. Und irgendwie haben wir mitbekommen, aber hier sind so wenige, die Jesus kennen. Hier sind so wenige, ich meine im Süden, in Stuttgart, ja, da sind alles die Kirchen, lauter Freikirchen nacheinander, ja, Bible Belt, also hier, Bibelgürtel. Und keine Ahnung. Und wir haben einfach davon gehört, dass hier Leute Jesus nicht kennen. Und dann haben wir gesagt, was fahren wir denn in die Ukraine? Dann gehen wir hierher. Und so kam das. Und irgendwie haben wir dann einfach ein Herz für diese Region gehabt und haben uns einfach aufgemacht, ehrlich gesagt. Wir hatten drei Städte, da ist diese halt mal besuchen gegangen und haben geguckt, wo geht eine Tür auf. Sind wir eben in Hoyerswerda gelandet und dann eben Dresden. Aber was ich sagen will ist, ja, super, wenn Prophetisches kommt. Aber wenn das nicht da ist, dann hat Gott andere Wege. Wirklich, wo dein Herz ergriffen ist, das ist eine Art, wie Gott zu dir spricht, wo dir was ausmacht, wo ein Thema dich nicht locker lässt oder nicht kalt lässt. Und ich meine, für uns hat es viel gekostet. Ich hatte echt ein super, darf man hier das Wort G-Hühnerprodukt Ei. L, darf man nicht sagen, ne? Also ich hatte wirklich einen sehr, sehr guten Job. Das dauert ein bisschen. Okay, Hühnerprodukte. Einen richtig guten Job. Wirklich, der mir Spaß gemacht hat und gut bezahlt, alles hinter mir gelassen, Familie hinter uns gelassen und Familie hat es sogar nicht mal verstanden. Es kostet einen Preis. Dieses Ding kostet einen Preis, dort was zu verändern. Es ist bei der Feldarbeit ja überhaupt gar nichts anderes. Frag mal die Landwirte hier unter uns. Frag sie mal. Na? Das ist Arbeit. Das kostet einen Preis. Und Einsatz und Opfer. Und so ist es auch. Unsere Errettung und dass wir geliebt sind, da kannst du nichts dafür tun. Da kannst du auch nichts mehr tun, dass er dich mehr liebt, dass der Segen mehr kommt. Das ist frei, total frei. Da ist völlig Quatsch. Aber dass das Reich Gottes sichtbar wird, dass die Ernte eingefahren wird, das kostet einen Preis. Es kostet einen Preis und gleichzeitig ist es die größte Freude. Das ist, die Freude überwiegt. Es gibt Zeiten, da hat man den Preis vor Augen und der ist zu zahlen. Aber es ist es allemal wert für die Freude, die kommt. Und der Preis kann ganz unterschiedlich aussehen. Manchmal kostet es dein Ansehen, wenn es Dinge sind auf Arbeit oder in der Schule. Manchmal kostet es dein Ansehen. Manchmal kostet es deine Bequemlichkeit, jetzt lieber halt hier vorm Fernseher sitzen zu bleiben oder schnell eigentlich weitergehen zu wollen und seine Sachen zu erledigen, weil ich für einen anhalte und mir Zeit nehme. Und ich glaube, was es hier in Westeuropa am meisten kostet, ist, dass nicht ich zuerst komme, sondern er zuerst. Und es äußert sich in ganz vielen kleinen Sachen. Weil ich aus mir heraus ja gar nicht lieben kann. Also ein bisschen nett sein schaffe ich vielleicht, gerade so, wenn ich gut gelaunt bin. Aber zu lieben und einen Preis zu bezahlen und auch Dinge, die wirklich was verändern, das kann ich ja gar nicht aus mir heraus. Und es kostet zu sagen, Heiliger Geist, Jesus, hier bin ich. Ich muss mich von dir lieben lassen. Ich brauche deine Liebe in mir, für mich, für andere. Ich kann das gar nicht. So ist, das kostet es. Ich glaube, das, also für mich ist das der größte Preis zu bezahlen, ist, dass ich diese intime Zeit mit Gott, die jetzt niemand groß mitkriegt, haben kann. Weil ich habe eine To-Do-Liste, die ist mega. Ich habe auch 3 Kinder, die dazwischen kommen und weiß ich nicht. Da ist so viel, was man alles tun sollte, müsste, was jeder von einem will. Das ist der größte Preis, ehrlich gesagt, meine Priorität zu sagen. Und wenn ich weniger Schlaf habe oder wenn irgendwas anderes wegfällt, er zuerst, nicht zuerst ich. Das ist für mich mein größter Preis. Vielleicht ist euch das anders. Manchmal kostet es auch wirklich Zeit und Schweiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist nicht immer so ganz romantisch. Manchmal kostet es das, auch irgendwo mit ganz praktisch anzupacken und was zu investieren und praktische Dinge zu tun. Für mich ist es nicht ungeistlich. Für mich gibt es nicht die Geistlichen, die für Leute prophezeien und beten und die anderen, die Toilette putzen und an der Technik sitzen. Das ist wirklich, das ist für mich genauso geistig. Das ist kein Unterschied. Das gehört zusammen. Und wir werden die Ernte auch erst, also es gehört einfach da dazu. Anders können wir die nicht einholen. Vers 37. Und 38. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Ich habe lange darüber nachgedacht, dachte, was soll das? Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Dachte ich, warum soll ich den Gott um was bitten? Wie? Und ich glaube, was wir beten können, weil wenn man auch sehen, was das für Arbeiter sind, das sind Arbeiter, die ergriffen sind aus Liebe, die verstehen, was Jesus gemacht hat und wer ich in ihm bin. Und ich glaube, dafür können wir wirklich beten, dass das in uns allen zunimmt. Dass wir mehr erkennen, wie sehr Jesus uns liebt und wie er den um uns herum liebt, wie er die Menschen liebt, wie er die Verlorenen liebt, dass wir mehr erkennen, welche Autorität wir haben und dass wir das Ding haben, um hier was zu verändern. Und ich glaube, wenn darum dürfen wir bitten, dass es solche Arbeiter, dass das passiert, dass solche zugerüstet werden, Gottes Liebe praktisch zu zeigen, so wie Jesus das geheilt, befreit, all die Sachen. Aber es ist auch so, die Überschrift, also bei mir gibt es auch so Überschriften über Bibelabschnitten, dort steht die Aussendung der Jünger. Eigentlich ist es auch so, dass Jesus uns fragt, darf ich dich senden? Das ist nicht einfach nur, bitte Gott, schick doch irgendwen, den Lehmann, schick doch Lehmann, dass das doch jemand macht. So ist es nicht gemeint, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter schicke. Das ist nicht, Gott, schick doch Lehmann. Nee. Er fängt mit uns, mit dir an. Natürlich kann nicht jeder überall sein, ne? Aber ich glaube, dass heute so ein Tag ist, wo er wirklich vor dir steht und sagt, hey, darf ich dich senden? Und ich weiß, was dann oft passiert. Dann das passiert oft. Ja, aber ich weiß selber nicht, dass ich geliebt bin. Ich kann nicht vor Menschen reden. Ich weiß dann nicht, was ich machen soll. Ich getraue mich nicht. Was ist dann mit? Und so und so und so. Das ist nicht die Frage. Um all das kümmert er sich. Um all das kümmert er sich, dass du seine Liebe spürst, dass du ein Herz für Menschen bekommst, dass du dann weißt, was du tun sollst, dass du mehr erkennst, wer du in ihm bist, welche Autorität du hast. Seine Liebe bekommt das mit dir hin. Seine Liebe kommt in dir zum Ziel. Machen wir nochmal links und rechts. Die Liebe Gottes kommt in dir zum Ziel. Ja. Die Liebe Gottes kommt in dir zum Ziel. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, darf ich dich senden? Die Frage ist, willst du überhaupt? Weil das ist, was er nicht beantworten kann. Und ich glaube, dass Jesus uns das ernsthaft fragt. Und ich musste auch, also ich habe erst heute Morgen die Predigt, kam mir so, also das muss ich echt sagen, nach dem Aufstehen, oder da kam mir dieses Bild, ich habe es schon öfters geteilt, aber es ist wirklich ein Bild, was uns zutiefst als Gemeinde bewegt, für das Reich Gottes, aber auch speziell für die Gemeinde. Es ist dieses Bild, wo der Vater sitzt auf dem Sofa mit seinen Kindern und kuschelt und hält die im Arm und dann kommt Jesus um die Ecke und geht rein und die ganzen Kinder sitzen da und er sagt, wer kommt mit, die zurückholen, die mir gehören, zieht euch warm an. Und es ist genau, was hier steht, die Ernte, die ihm gehört. Wer kommt mit, zurückzuholen, was mir schon gehört, wofür er den Preis bezahlt hat? Er hat den höchsten Preis bezahlt. Er hat den Himmel verlassen. Das ist nicht nur Bequemlichkeit verlassen. Er hat den Himmel verlassen und hat alles dafür getan, dass du und ich überhaupt mit dem Vater versöhnt sein können, seine Kinder sind. Hat alles dafür getan, dass wir überhaupt lieben können. Er hat all die Dinge getan, seine Liebe kommt zum Ziel. Und nicht nur für mich, auch für die anderen. Und er fragt und sagt, darf ich dich senden? Wie es geht, kümmere ich mich drum, aber darf ich? Und ich glaube, dazu will ich uns einfach einladen heute. Wer kommt mit, zurückzuholen, was ihm schon gehört? Wer sagt, ja, Jesus, du darfst mich senden? Und ich will das einfach so machen, weil ich bin immer auch ein großer Fan von Dinge auch äußerlich sichtbar machen, weil klar kann ich das in meinem Herzen treffen und ich mache es auch nicht daran fest, wer macht das jetzt äußerlich sichtbar. Aber es wird dich ja so oder so einen Preis kosten. Es wird dich so oder so einen Schritt kosten. Und deswegen ist es manchmal ganz sinnvoll, schon heute einen Schritt zu tun. Als Symbol quasi. Und ich will dich einladen, wenn du sagst, ja, Ich will dabei sein, ich will die Ernte einholen. Ich habe keine Ahnung, wie, ich habe 1000 Fragen. Mir geht es selber so, dass ich sage, Jesus, ich brauche mehr von deiner Liebe, ich brauche mehr von deiner Kraft. Ich bin echt bedürftig, gar nicht für mich, sondern um das überhaupt tun zu können. Und wenn du sagst, ja, dann lade ich dich ein mit mir, ich werde mich auch hier vorne hinknien und es vor Jesus festmachen. Und darfst du einfach dich daneben knien und vor Jesus die Dinge festmachen. Und ich werde gern, dass wir noch einfach auch noch weiter auch Gott in dem anbeten. Set the fire. Könnt ihr kurz ein bisschen wegräumen? Genau, ich will dich einfach einladen, vor Gott zu stehen. Du machst es nicht vor mir fest, du machst es auch nicht vor den Leuten drumherum fest. Das ist ein Ding zwischen dir und Gott.